Gut, also da waren wir geändert. Die erste Lehrrede des Buddha, die wir uns jetzt angeguckt haben. Nun, jetzt gab es halt, nachdem er die ersten Anhänger hatte, immer weitere. Er hat das gut erklären können. Zum Beispiel Yasa, ein verwöhnter junger Mann aus Varanasi, Benares, der eben weil er verwöhnt war, wahrscheinlich weltüberdrüssig war, wird Mönch. Nachdem er den Buddha kennengelernt hat, dann wollen die Eltern ihn zurückhaben, sie werden Laienanhänger, dann werden 54 Freunde von Yasa Mönche, weil er es ja geworden ist, dann schließen sich die Anhänger, 1000 ist jetzt so eine Zahl, die muss nicht unbedingt genau stimmen, also aber die Anhänger der Gebrüder Kassapa, sogenannte Feuerasketen, zusammen mit ihrem Meister, dem Buddha, an, der König Bimbisara des Reiches Magadha, also des größten Reiches, wird Anhänger des Buddha, das zweitgrößten damals, und schenkt ihm seinen Erholungspark Veluvana, Narajagaha, als Bleibe für die Regenzeiten. Dann werden, wenn der König Mitglied wird, viele seiner Untertanen Anhänger des Buddha. Und Hans Wolfgang Schumann schätzt, dass während der Lebenszeit des Buddha vielleicht 15 bis 20% der Bevölkerung des Einzugsgebietes seine Anhänger geworden sind. Jetzt kann ich die Schätzung nicht überprüfen, aber er war auf jeden Fall offenbar recht erfolgreich. Hier sieht man so Bilder, wie der Buddha sich mit König Bimbisara trifft. Vermutlich fand die Botschaft des Buddha vor allem bei Stadtmenschen, weil die ja offen waren für neue Entwicklungen, erinnert euch, und den neuen sozialen Klassenanhang, ja, Anklang. Also den Händlern, den Beamten, aber auch vor allen Dingen den sogenannten Haushältern, die jetzt durch so einen gewissen Wohlstand gekommen waren, die Bedienstete hatten und so. Und der Trevor Ling, auch ein Buddhologe, der sagt, die Städte der Gangesebene entwickelten einen Lebensstil, der sich in vielerlei Hinsicht von dem der Dörfer unterschied. Vielleicht übertreibt das etwas in der Beschreibung, aber nehmen wir es mal so. Als Zentren von Business und Handel schöpften sie den Reichtum des Landes ab, wurden Zentren des Lernens und der Kultur mit einer Anziehungskraft für parasitäre Berufe wie Schauspielerei, Tanzen. Das ist eine Formulierung. Ja. Spielen, Gastronomie und Prostitution. Ja, es gibt auch berühmte Kurtisanen, die dem Buddha dann was geschenkt haben, und der Buddha ist auch zu denen gegangen, hat denen die Lehre gegeben. Die führenden Bürger waren Händler und Banker, Offizielle und Prinzen, durch die Stadt mit von Pferden oder Elefanten gezogenen Kutschen fuhren. Auch gab es Handwerker, Parfümeure, Gewürz- und Bonbonhändler, Juweliere, Zimmerleute, Goldschmiede, Weber, Wäscher und so weiter. Und er behauptet, ich weiß nicht, ob er das aus den Schriften hat oder nur vermutet, dass die Dorfbewohner die Städte scheuten, das wird wohl so sein, und die Stadtbewohner auf die Dorfbewohner herabschauten. Der Buddha hätte das ja natürlich nicht gefördert. So, die Mönche des Buddha kamen tatsächlich aus allen Klassen oder Kasten, aber tendenziell vor allem aus den höheren Gruppen. Hat also einfache Leute nicht abgelehnt, aber die Leute mit mehr Einfluss und Bildung haben wahrscheinlich mehr Interesse an der Lehre gefunden. Und die Laien wurden als Gahapati, wörtlich Meister eines Hauses, bezeichnet, also die Nichtmönche. Ja, also über diese Haushälter oder Meister eines Hauses, Grahapati oder Gahapati, wird dann viel in den Lehrreden berichtet. Die waren der Kopf einer größeren Familie, gehörten also zu einer hohen Klasse. Also wie ein Gutsherr oder ein städtischer Händler. Und das hatten wir, glaube ich, am Anfang schon mal Gombrich spekuliert, dass diese Menschen für die Botschaft des Leidens besonders empfänglich waren, wegen des Vordringens in die wärmeren, feuchteren Gebiete, ihr erinnert euch. Und dadurch gab es mehr Krankheiten. Und auf die Kindersterblichkeit hat ja schon der Aaron hingewiesen. Genau, und die Botschaft, durch eigenes absichtliches Handeln sein Schicksal in die eigene Hand nehmen zu können. Im Grunde ist der Buddhismus ja eine Lehre der Selbstentwicklung. Also man kann selber was tun, damit man weniger leidet, größeres Glück hat, gut wiedergeboren wird und so weiter. War natürlich für Menschen attraktiv, die zum Beispiel als Händler eigenverantwortlich und unabhängig von Traditionen zu handeln gewohnt waren. Ja? Weil die sagten, ja, das ist ja eine Lehre, die entspricht ja unserer Denkweise. Wer jetzt sehr streng in dem alten Klassensystem verhaftet war, für den war es ja wesentlich schwieriger, diesen Gang zu machen, weil er hätte sich ja von dem System, von dem Brahmanen und so lösen müssen. Und der Buddha hat seinen Mönchen einen Missionsauftrag gegeben, hier zum Beispiel aus einem anderen Pali-Kanon-Teil: Wandelt ihr Bhikkhus euren eigenen Weg zum Segen und Glück für die vielen aus Mitleid mit der Welt, geht nicht zu zweit denselben Weg. Lehret ihr Mönche die Lehre, deren Anfang, Mitte und Ende gut ist, propagiert den vollständigen reinen Wandel der Heiligkeit. Es gibt Wesen, deren Augen kaum mit Staub bedeckt sind. Wenn sie die Lehre nicht hören, sind sie verloren. Wenn sie aber die Lehre vernehmen, werden sie zur Erlösung gelangen. Also sagt er, geht hin und helft denen, sagen wir mal so. Aber man könnte natürlich auch sagen, verbreitet meine Lehre. Na, so. Und hier sieht man so ein Bild, wer das sagt. Ja, das ist nochmal derselbe Text in Englisch. Und die durften dann auch weitere Anhänger ordinieren, also weitere Bhikkhus ordinieren. Ja, indem sie, wenn jemand das wollte, erst den Aufzunehmenden dazu veranlassten, sich Haar und Bart zu scheren, weil das war eben, es gab bestimmte Kleidungs- und Haartrachtvorschriften, nämlich gar keine Haare, die gelben Gewänder anzulegen und das Obergewand über der linken Schulter zu raffen. Die Roben müssen auf eine bestimmte Art getragen werden. Und nachdem er dann die Füße des ihn ordinierenden Bhikkhus als Zeichen der Schülerschaft berührt, sich niedergehockt und miteinander angelegten Handflächen dem Ordinator Ehrerbietung gezeigt hat, sollte dann dieser Neuling sprechen: Ich nehme meine Zuflucht zum Buddha, ich nehme meine Zuflucht zur Lehre, ich nehme meine Zuflucht zum Sangha. Was auch heute noch üblich ist, wenn man solche, es gibt auch Zufluchtszeremonien, wo man Buddhist wird oder Teil einer buddhistischen Gruppe eventuell, je nachdem, wie das jetzt gehandhabt wird, dann muss man auch in der Regel solche Dinge mal einmal nachsprechen. Und dann gibt es alle möglichen Zeremonien oder auch nicht, je nachdem, wo man das macht. Dann werden wir sicher hier auch nochmal sowas machen oder zeigen, wenn das Thema ansteht mit den Ritualen. Und dies soll man dann dreimal sagen. Und dann konnten also ganz unkompliziert die Bhikkhus einen neuen Bhikkhu in ihren Reihen aufnehmen. Da gab es keine Prüfungen und so weiter. Jeder, der wollte, durfte Mitglied des Sangha werden. Allerdings, ich muss es leider etwas einschränken, es durften manche Leute leider auch nicht. Nämlich, wer Krankheiten wie Lepra, Pest, Ausschlag oder Epilepsie hatte oder schwer behindert war, der durfte nicht Bhikkhu werden. Denn der Schumann meint, der Sangha, also die Gruppe, die Gemeinschaft der Anhänger der Bhikkhus, sollte nicht zu einer Versorgungsoase für anderweitig Untaugliche werden. So nach dem Motto: Ich weiß nicht, wie ich durchs Leben kommen soll, dann werde ich mal eben Bhikkhu, da wird schon für mich gesorgt. Das wollte er nicht. Kann man gut finden oder nicht. Kann man auch schlecht finden, aber so war es halt. Eunuchen und Hermaphroditen nicht. Hermaphroditen sind also sowas, was wir heute, ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, Trans oder so bezeichnen würden, die also nicht ganz Mann und nicht ganz Frau sind. Die sollten auch nicht Mitglied werden. Da fällt mir auch wirklich gar keine Begründung zu ein, jetzt, warum das so ist. Wer kein Mensch war, was jetzt exotisch wirkt, ja, aber so war es, also wer Tiere konnten nicht Mitglied des Sangha werden, auch wenn sie prinzipiell erwachen können. Wer kein freier Mann bzw. keine freie Frau war, also es gab damals auch Sklaven, und da hätte er ja großen Ärger mit den Sklavenhaltern bekommen. Auch wenn er kein Freund wahrscheinlich der Sklaverei war, kann man sich vorstellen, wollte er sich auch nicht mit den Sklavenhaltern anlegen. Die hätten also erst freigelassen werden müssen, damit sie dann aufgenommen werden können. Flüchtige Verbrecher, obwohl es ein berühmtes Beispiel für einen Verbrecher gibt, der aufgenommen wurde, dann öffentlich gezüchtigte und gebrandmarkte, da wollte man also offenbar keine, ja, problematischen Leute drin haben. Wer Schulden hatte, damit man sich nicht dem Bezahlen der Schulden entziehen kann, auch das hätte wieder Ärger mit der Gemeinschaft, also mit der Gesellschaft gegeben. Wer Söldner des Königs war, weil der König hätte ihn erst entlassen müssen. Der Buddha war ja darauf angewiesen, dass die Könige ihm da nicht ins Handwerk pfuschen und sagen, wir müssen mal den Sangha auflösen. Also hat er gesagt, okay, das geht nur im Einvernehmen mit denen.
Vielen Dank.
Ja, also man konnte nicht sozusagen die Kriegsdienstverweigerung dann machen, indem man Biko wurde. Wer keine Einwilligung der Eltern hatte und bei Frauen keine Einwilligung des Gatten, ja, typisch, genau, das ist halt die Zeit damals, ne? Die Männer durften sich sehr wohl von ihrer Familie entfernen, aber die Frauen nicht so ohne weiteres. Und wer weniger als 20 Jahre alt war. Ja, also hat auch einige Leute nicht aufgenommen, ob man es nun mag oder nicht. Und ja, lassen wir es einfach so stehen, da können wir auch nichts dran machen. Dann Gründung eines Nonnenordens. Im Pali-Kanon steht, dass der Buddha erst ablehnend war, denn die Stiefmutter des Buddha kam auf ihn heran und wollte dann einen Nonnenorden gründen. Und dann wird gesagt, dass sein Begleiter und Organisator Ananda ihn mit folgenden Argumenten überzeugte. Nämlich, Herr, wären Frauen, die mit deiner Lehre und deiner Disziplin in die Hauslosigkeit hinausziehen, imstande, das Erwachen zu verwirklichen? Da hat er gesagt, ja, wären sie. Dann hat der Ananda gesagt, da sie dazu imstande sind und da deine Stiefmutter dir von großem Dienst war, also auch ein bisschen mit Nützlichkeitserwägungen argumentiert und mit Dankbarkeit, als Pflegemutter, Hüterin und Milchgeberin, darum solltest du erlauben, dass auch Frauen in die Hauslosigkeit ziehen können. Naja gut, dann hat er also den Nonnenorden erlaubt und spekulativ, weil er wahrscheinlich Widerstand der Öffentlichkeit befürchtete, hat er 8 Regeln erlassen, die die Unterordnung der Nonnen unter die Mönche festlegen. Das ist auch so eine Sache, die man natürlich gerne weglassen würde, aber die ich aus Ehrlichkeitsgründen nicht weglasse. Und so sollte zum Beispiel auch die ordinationsälteste Nonne jedem Mönch, auch dem Jüngsten gegenüber, nachrangig sein und ihn ehrerbietig grüßen. Normalerweise war es so, dass es zwar keine große Hierarchie im Sangha gab, aber wer länger drin war, hatte quasi gewisse Vorrechte. Also so eine, weiß nicht, nach Seniorität würde man es, glaube ich, nennen. Weniger nach seinen, natürlich gab es auch besonders bekannte Mönche, die in allen Schriften dann erwähnt werden, Sariputta für Weisheit zum Beispiel. Ja. Aber im Prinzip nur die Dauer der Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft hat eben gewisse Vorrechte gegeben. Der Bhikkhu Annadayo und Bhikkhu Bodhi sagen aber dazu was anderes. Meine persönliche Sicht der Dinge ist, das kann wahrscheinlich stimmen, was Sie sagen, muss aber immer in Rechnung stellen, dass man natürlich besonders die Teile des Pali-Kanons gerne in Frage stellt, die einem nicht passen. Das ist auf jeden Fall menschlich. Nichtsdestotrotz, speziell Bhikkhu Annadayo ist auch ein sehr ehrenwerter wissenschaftlich denkender Mann, also würde ich sagen, wird das wahrscheinlich schon seine Berechtigung haben. Denn es gibt auch diese Sutras in anderen Sprachen und der Bhikkhu hat, Annadayo hat halt den Vorteil, dass er sich nicht nur Pali, sondern auch, ich glaube, Chinesisch und Tibetisch beigebracht hat. Und er vergleicht dann die verschiedenen Versionen miteinander, was ihm dann ermöglicht, Abweichungen festzustellen und dann zu begründete Spekulationen darüber anzustellen, was war die Ursprungsversion. Ja. Und in anderen Sprachen wird also berichtet, dass die Weigerung des Buddhas, die ursprünglich mit einem alternativen Vorschlag verbunden war, nämlich die Frauen sollten ihren Kopf scheren und monastische Roben tragen, aber zu Hause bleiben. Also sozusagen Nonnen, die zu Hause bleiben und nicht wie die Mönche 8 oder 9 Monate im Jahr von Dorf zu Dorf ziehen. Denn da Frauen auch damals schon von einigen Mitgliedern der männlichen Bevölkerung Indiens als Ware gesehen wurden, um die eigenen sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen, hätte die Hauslosigkeit die Gefahr des Missbrauchs mit sich gebracht. Das ist nicht völlig unrealistisch. Und der Vinaya, ist der Teil des Pali-Kanons, der sich mit den Mönchsregeln und Nonnenregeln beschäftigt, berichtet tatsächlich auch von Vergewaltigung von Bhikkhunis. Muss ich das ja vorstellen? Es gibt ja auch hier in unserer Gesellschaft Vergewaltigung, aber wenn man halt ohne Polizei dann in irgendwelchen wilden Gegenden und durch den Wald läuft und so, ist natürlich die Chance in einer etwas unzivilisierteren Gesellschaft durchaus größer, dass sowas passiert. Also ist durchaus möglich, dass der Buddha dann erst deswegen ablehnend war. Aber er hat es dann, halt trotzdem genehmigt. Und Bhikkhu Bodhi gibt zu bedenken, na, ein anderer großer Übersetzer des Pali-Kanons, ein Amerikaner, der sagt, dass eine kleine Zahl von Lehrreden von einer frauenfeindlichen Einstellung zeugen, die uns unharmonisch, geschmacklos und völlig unbegründbar vorkommt. Was er natürlich vor allen Dingen aus Sicht eines Westlers, fällt einem das natürlich sicher mehr auf, als wenn man irgendwo in einer sowieso sehr patriarchalischen Gesellschaft aufgewachsen ist. Es wäre für Mönche, sagt er, ziemlich leicht gewesen, aus Furcht für ihre eigene Sexualität, die lebten ja zölibatär, solche Passagen in den Kanon einzuführen. Denn ganz im Gegensatz zu Lehrreden mit einem frauenfeindlichen Ton stehen andere, die zeigen, wie der Buddha freundlich gegenüber Frauen handelt und ihnen seine Lehre großzügig zuteil werden lässt. Und er findet es schwer, Texte, die eine freundliche und empathische Einstellung gegenüber Frauen zeigen, mit denen zu versöhnen, die ihre Fähigkeiten kategorisch verunglimpfen. Also er vermutet, das ist diese frauenfeindlichen Sutren oder Teile sind später eingefügt worden. Das ist, kann sein, ist auch nicht unplausibel, aber wir können es natürlich auch nicht hundertprozentig wissen. Es sei denn, die verwenden Worte oder Ortsangaben. Das gibt es auch manchmal, die es zu Zeiten des Buddha noch gar nicht gab. Denn das wussten die dann vielleicht 200 Jahre später gar nicht mehr genau und haben das genommen, was da war. Aber das ist sicher nicht bei all diesen Passagen der Fall. Ja, also insofern muss man, wenn man sowas liest, immer ein bisschen vorsichtig gucken. Und wir können es letzten Endes nicht hundertprozentig überprüfen. Tatsächlich habe ich jetzt für unsere Bibliothek, gibt es zwei Bücher, wer sich mal mit dem Thema Frauen und Buddhismus beschäftigen muss, da gibt es ein Buch über eine feministische Sichtweise, glaube ich. Das habe ich aber noch nicht gelesen und ich habe zu Hause noch ein Buch über die berühmten Bhikkhunis zur damaligen Zeit, also die berühmten Nonnen. Ne? Also wenn da jemand mal bei uns hier donnerstags einen Vortrag halten will, dann freue ich mich. Ja.
Heißt jetzt das feministische Buch? Hast du
Weißt du das noch?
Titel oder Autor?
Oder weißt du, wo es hingetan hast?
Muss jetzt mal gucken.
Ich weiß es
So ein
ehrlich
ganzes
gesagt
Buch,
nicht.
ne? Was mit Sexuality oder in Early Buddhism oder
Nee, das ist
sowas?
ein
Das ist
anderes.
anders.
Das habe ich auch mal gekauft. Also Sexualität und Buddhismus, da gibt es ja auch durch die Jahrhunderte alle möglichen Entwicklungen. Auch der Buddha hat sich da gar nicht so stark geäußert, außer für die Mönche, wo er sehr viele Regeln erlassen hat, weil die sich nicht immer daran gehalten haben und dann Wege gesucht haben, wie sie dann Sex machen konnten, obwohl sie es eigentlich nicht sollten und so. Und da musste er immer eine neue Regel erlassen.
Aber gab es keine Strafen für regelbrechende Mönche?
Doch, doch. Also es gab Strafen, wie dass man eben einfach nur gelobt, das nicht mehr zu machen. Es gab aber auch für besonders heftige Vergehen entweder einen zeitweisen oder im Extremfall einen vollständigen Ausschluss aus dem Sangha, aus der Gemeinde der Mönche. Und dazwischen gab es eben auch Abstufungen. Ja, die gab es auch.
Es gibt ein Buch, eine neue Auflage, Übersetzung von der Therigata von Matti Weingast, die ersten freien Frauen. Das habe ich geschenkt bekommen. Ich habe noch nicht alle Gedichte gelesen, aber das ist auf jeden Fall auch sehr schön und man
Ja.
merkt auch den weiblichen Ton dahinter.
Schön. Also die ersten freien Frauen, das kenne ich jetzt noch nicht. Ja, und das andere Buch müssten wir dann mal gucken in der Bibliothek, wo ich weiß es auch nicht.
Wir können den Hintergrund, auch von all den Büchern, die ich gesehen habe, ist mir das aufgefallen, aber es ist
Im
ein
hinteren
ziemliches,
Regal.
ja, im Hinteren.
Ja, und in Englisch, glaube ich, ne?
Ja, genau. Und es ist heavy,
Ja.
irgendwie.
Da hat sich jemand Mühe gegeben. Ich kenne es nicht. Es ist uns empfohlen worden von der Yuka Nakamura, die hier jetzt gerade im Februar, glaube ich, ein Meditationswochenende gemacht hat.
Das war die mit dem Gedicht.
Das war die
Ja.
mit dem Gedicht, die
Mit dem
Yuka.
schönen Gedicht, ja, das muss ich mir
Ja.
aufschreiben.
Gut. Ja, also sowas gibt es eben auch. So. Dann die Laienanhänger, die konnten ihr normales haushälterisches Leben weiterführen. Es gab keine Mitgliedschaft. Genau. Und wenn jemand die Lehre des Buddha akzeptierte und dessen Überwindung, dann spielte es überhaupt keine Rolle, ob er ansonsten etwas anderes glaubte oder einer anderen religiösen Gruppe angehörte. Man musste nur eben das, was der Buddha gelehrt hat. Das war dem Buddha natürlich wichtig. Wenn er sagte, du bist Laienanhänger, dann macht es natürlich Sinn, dass er auch an die Lehre irgendwie glaubt. Und die Laien, Könige und Haushälter vor allen Dingen natürlich, also die mit Geld, sorgten für die wirtschaftliche Grundlage. Die Bhikkhus unterwiesen sie dafür in der rechten Lehre. Das ist auch so in gewisser Weise eine Austauschgeschichte. Es wird auch von Lehrern gesagt, dass es auch vom Buddha so gewollt war, dass eine gegenseitige Abhängigkeit existiert. Ja, damit die Mönche und die Laien sich nicht trennen voneinander, sondern aufeinander angewiesen waren und dadurch eben diese Verbindung da ist. Es gab aber keine gemeinsame Kulthandlung, kein Gemeindeleben, keine Gemeinschaft, keinen Ordensgeistlichen, der regelmäßig unterrichtet hätte. Natürlich, wenn der Buddha immer wieder im selben Ort war, war die Chance groß, dass man ihn auch immer wieder befragen konnte oder dass er mal eine Lehrrede gehalten hat.
Haben die damaligen Priester das nicht als Bedrohung empfunden?
Oh ja.
Und da ist nichts passiert, oder?
Doch, es gab, also wir kommen gleich zu so einem
Okay.
Punkt auch noch. Also das ist eine logische Schlussfolgerung und die auch richtig ist. Erstmal nochmal ein anderer Punkt, soweit wir noch Zeit haben. Ich unterscheide, sagt der Richard Gombrich wieder, zwei Arten von Phänomenen, die wir Religion nennen. Das eine ist eine Erlösungslehre. Die liefert eine Antwort auf die Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Also in diesem Fall vom Kreislauf der Wiedergeburten. Ja. Und sowas gibt dem Individuum, dem Leben des Individuums eine Bedeutung und eine Richtung. Ja. Die andere Art der Religion nennt er gemeinschaftliche Religion. Hier handelt es sich um Handlungsmuster. Also zum Beispiel Lebenskrisen, Geburt, Pubertät, Heirat, Tod. Man muss dahingestellt sein lassen, ob die Heirat eine Lebenskrise ist, aber ja. Und auf der anderen Seite, was weiß ich, irgendwas um Regen zu bringen, einen Sieg zu feiern, und so weiter. Überall gibt es ja dann Rituale. Ja, und diese Rituale, die bezeichnet er dann als gemeinschaftliche Religion, wo man gemeinsam was macht und so weiter. Und da geht es um, sagt er, um die Ordnung der Gesellschaft. Und dafür liefert diese gemeinschaftliche Religion Regeln, bei denen man davon ausgeht, dass sie in der Realität begründet sind und deshalb nicht durch bloße menschliche Entscheidung veränderbar. Also heiraten im christlichen Sinne. Ich bin jetzt kein Christ, also vielleicht kann man mich korrigieren. Ist ja ein Sakrament. Ja, und da gibt es bestimmte Regeln, wie man das als Christ am besten zu tun hat. Und man macht dann eben eine Heirat vor einem Pfarrer oder Pastor, keine Ahnung. Und dann so. Und das ist ja auch gut so. Also das ist der Sinn einer gemeinschaftlichen Religion. Und weil es eben so was Heiliges ist, braucht man sich auch keine Gedanken machen, man weiß grob erstmal, wie das abzulaufen hat. Dass man natürlich Varianten heutzutage einbringen kann, vielleicht früher nicht, weiß ich nicht. Ja. Der Buddhismus ist aber keine gemeinschaftliche Religion, sondern eine Erlösungslehre. Ja? Also, Gombrich sagt, der Buddha predigte eine Erlösungslehre. Er war an gemeinschaftlicher Religion nicht interessiert, die er als etwas betrachtete, das man zurücklassen musste, wenn man sich der Suche nach Befreiung zuwandte. Speziell das, was die Brahmanen machten. Er war so klar in seiner Aussage, dass sein Pfad darauf ausgerichtet war, die Welt vollständig zu verlassen, dass er ein inhärent unbefriedigender Platz war, dass für Buddhisten gemeinschaftliche Religion jeden Versuch einschließt, sein Schicksal in diesem Leben durch Rückgriff auf Magie oder die Intervention von Göttern zu verbessern. All dies definieren sie als weltlich im Gegensatz zu überweltlich. Ist auch witzig, ne? Also ich bete jetzt einen Gott an oder mache irgendwas, damit der Gott mir hilft, dann sage ich, das ist aber weltlich. Warum? Ja, weil es weltlichen Zielen dient. Obwohl es ja eigentlich eine transzendente Sache anspricht, ne? Das ist komisch. Und so ist es tatsächlich so, er sagt, man kann nicht Christ sein und eine nicht-christliche Hochzeit feiern, zumindest wäre es merkwürdig, sagen wir mal so, man kann natürlich in freier Gesellschaft. Aber Theravada-Buddhisten hatten für den größten Teil ihrer Geschichte keine buddhistischen Hochzeiten. Und wenn sie in Hindu-Gesellschaften gelebt haben, hatten sie Hindu-Hochzeiten ohne irgendeine Inkonsistenz oder Unvereinbarkeit. Der Buddhismus hat das einfach nicht geliefert, wollte es gar nicht liefern, weil es eine Erlösungslehre war und das andere war halt weltlich, sollen sie doch machen, was sie wollen. Deswegen ist auch, also vermute ich deswegen, das weiß ich nur zufällig, in Thailand ist die Scheidung vor einem Notar möglich. Ich hatte nämlich einen Fall, einen Beratungsfall, wo ich einen Menschen aus anderen Gründen beraten habe und der hatte eine thailändische Frau geheiratet. Und die Frau, die war aber vorher schon verheiratet gewesen, war aber schon wieder geschieden vor dem Notar. Und dann ist er, muss er ja in Deutschland die Ehefähigkeit der Frau bescheinigen lassen. Und da wollte doch, man soll es nicht glauben, der deutsche Richter eine Bescheinigung von dem Ehemann haben, dem Ex-Ehemann, dass der irgendwie nichts dagegen hätte oder so. Weil er sich nicht, offenbar nicht vorstellen konnte oder ne, dass das möglich ist, ja. Weil das bei uns ja so hochgehangen wird. Und da war es völlig unproblematisch. Ne? Gut, erzählte mir dann damals, boah, ich weiß gar nicht, das ist mir alles zu so umständlich, ob ich das Ganze nicht sein lassen soll. Aber das fand ich ein bisschen komisch. Aber er hat es dann doch durchgekriegt und sie war hier sehr glücklich, hat sofort andere Thailänder kennengelernt. Und er war ganz verwundert, die Frau, die lernt jetzt andere Thailänder kennen. Er war eher so ein bisschen zurückhaltender, introvertierter Typ. Die hat sich sofort überall Bekannte und so weiter. Naja. Aber es ist am Rande. Also auf jeden Fall merkt man daran, dass es da nicht so hoch auf so eine hohe Ebene gehoben wird wie im Christentum. So, genau. Im Sommer kamen dann die Leute aus der Nachbarschaft und Abend und haben ihm was geschenkt und wollten seine Lehrreden hören. Der war also sehr gefragt, der Buddha. So. Und na, machen wir zum Abschluss noch die Geschichte von Mahanama. Das ist eigentlich ein gutes Ende. Mahanama war der Cousin des Buddha. Das lese ich euch mal vor. Es gibt ein berührendes Ende, aber es sagt auch was über die Gesellschaft, was man vielleicht besser, wenn man ein bisschen weiter ausholt, erklären kann, wenn man so eine Geschichte hat, als wenn man das so rein theoretisch sieht. Und bei aller Säkularität hat Stephen Batchelor in seinem Buch After Buddhism ein paar Laien, also er ist ja eher für den Laienbuddhismus, ne? Und er hat ein paar Laiengeschichten zusammengefasst aus dem Pali-Kanon und ich hoffe auch korrekt, weil er findet, die werden ähnlich wie die Frauen immer gerne vernachlässigt, weil natürlich die Mönche das Sagen haben. Und erst ein kurzer Dialog des Buddha mit Mahanama. Da sagt Mahanama, also sein Cousin, sagt: Kapilavatthu, der Geburtsort des Buddha, ist reich und prosperierend, bevölkerungsreich, eng mit verstopften Straßen. Am Abend, wenn ich die Stadt nach dem Besuch des Lehrers oder heiliger Bettelmönche betrete, könnte ich auf einen entlaufenen Elefanten oder ein entlaufenes Pferd, eine Kutsche, die außer Kontrolle ist, oder einen Mann, der Amokläufer ist, treffen. Das stört meine achtsame Betrachtung des Buddha, des Dharma und der Gemeinschaft. Ich denke dann, wenn ich in diesem Moment sterben würde, was wäre dann mein Schicksal? Was würde die Zukunft für mich bereithalten? Hat also Angst. Sagt der Gotama: Fürchte dich nicht, Mahanama, fürchte dich nicht. Du wirst keinen schlechten Tod erleben. Ein edler Zuhörer, der vier Dinge besitzt, neigt sich dem Nirvana zu, dem Erwachen. Welche vier? Hier, Mahanama, hat der edle Zuhörer vollständiges Vertrauen in den Buddha, den Dharma und die Gemeinschaft. Er besitzt die Tugenden, die den Edlen lieb sind. Stell dir vor, ein Baum würde sich nach Osten neigen. Wenn er gefällt würde, in welche Richtung würde er fallen? Mahanama, in eben die Richtung, zu der er sich neigen würde, Lord. So wird es auch, Mahanama, ein edler Zuhörer, der diese vier Dinge besitzt, sich dem Nirvana zuneigen. Und so beruhigt er ihn vor seiner Angst. Jetzt schreibt Stephen: Ich stelle mir Mahanama als einen Mann kleiner Statur vor, der in einfache weiße Kleider gekleidet ist. Vielleicht befleckt mit Lehm um die Beine herum, mit einem Schnurrbart, Bart und Turban. Sogar als wichtige und reiche Person in Sakya würde er in einem Haus aus Holz gelebt haben, das mit gebackenem Lehm gepflastert und mit Stroh bedeckt wäre. Er hätte vielleicht Kapilavatthu als prosperierend und bevölkerungsreich beschrieben, aber es ist schwer, die tatsächliche Größe der Bevölkerung zu schätzen. Seine Lage an der Nordstraße könnte erklären, warum es ein geschäftliches, kommerzielles Zentrum war, wo der Buddha aufgewachsen ist. Die Republik Sakya lag auf einer großen Schwemmlandebene, die den Ganges vom Himalaya-Gebirge separiert. An einem klaren Tag hätte ein Wächter auf den Befestigungsanlagen von Kapilavatthu auf ein flaches Muster von Feldern geschaut, auf denen Reis, Hirse, Senfsamen und Gemüse angebaut wurden. Hinter den Feldern dehnte sich Wald aus. Und in Richtung Norden, sichtbar über dem Blätterwald, schwebte eine entfernte Linie schneeiger Gipfel. Die Gesellschaft in Sakya bestand aus Lords, die die herrschende Klasse waren, und die reichsten Landbesitzer und Haushältern, einschließlich Händlern, Landwirten und Handwerkern. Zusätzlich gab es zahlreiche Handarbeiter, Diener und Sklaven, von deren Existenz man ausgeht, die aber nicht oft in den kanonischen Texten angesprochen werden. Gelegentlich kamen Wanderer, die Weltentsager, durch die Stadt und verbrachten die Nacht in Hainen oder Parks. Dies waren Männer und Frauen, die das häusliche Leben auf der Suche nach Weisheit und Befreiung aufgegeben hatten. Als Zeichen rasierten sie ihre Haare und Bärte, färbten ihre Kleidung gelb oder ockerfarben und fristeten ihren Lebensunterhalt, indem sie von Tür zu Tür auf der Suche nach Almosen gingen. Mahanama war ein Cousin von Gotama auf der väterlichen Seite. Obwohl wir ihre jeweiligen Alter nicht wissen, kamen sie aus derselben Generation. Sicherlich kamen sie aus einem vergleichbaren Hintergrund und es ist gut möglich, dass sie zusammen aufwuchsen. Das erste Mal, dass wir von Mahanama hören, ist im Rahmen der Erzählung der Flucht des Buddha von Kapilavatthu, um ein wandelnder Bettelmönch zu werden. Als der Buddha heimlich geht, begegnet er plötzlich Mahanama, der auf Stadtpatrouille ist. Aber obwohl sein Cousin bettelt und laut schreit und ihm von all den Sorgen erzählt, die er denen bringen wird, die ihn lieben, weicht er nicht von seinem Weg ab. Die Sakyas verehrten, wie andere Bauern auf der ganzen Welt, die Sonne. Während seines Lebens war auch der Buddha als Freund der Sonne bekannt. Dementsprechend verglich er jeden wahren Freund mit dem ersten Licht im Morgengrauen, weil auf dieselbe Art wie das Morgengrauen, der Vorbote der aufgehenden Sonne ist, ein wahrer Freund der eigenen Kultivierung des edlen achtfachen Pfades vorausgeht, der Route zur Selbstverwirklichung in der Praxis des Dharma. Sowohl durch Beispiel und Lehre bestärkt der wahre Freund die Sonne, im Leben des anderen aufzusteigen. Die Sonne ist Nirvana, das erblickt wird, sobald die dunklen Wolken der gewohnheitsmäßigen Reaktivität für einen Moment aus dem Geist des Individuums vertrieben sind. Solche Momente eröffnen die Möglichkeit, ein Leben zu leben, das nicht länger durch die Impulse von Gier, Hass und Verwirrung konditioniert ist. Oh, so ein bisschen länger. Es war kein Zufall, dass als Mahanamana Gotama fragte, ob er einen guten Tod haben würde, der Buddha das Schicksal seines Cousins mit dem eines Baumes vergleicht, der sich zum Osten neigt. Damit verglich er das traditionelle Verehrungsobjekt der Sakyas, die Sonne, mit dem erfahrungsmäßigen Herz seiner eigenen Lehre, Nirvana. Die Sonne, die strahlende Quelle von Hitze und Licht, und das Leben selber wird eine Metapher für Nirvana, die strahlende Quelle des achtfachen Pfades, die menschliche Wesen befähigt zu erblühen. Er lehnt den animistischen Glauben seiner Herkunft nicht ab, sondern transformiert ihn symbolisch. Das ist eine typische Handlung des Buddha. Welche Macht hatte Mahanama als Chef der Versammlung tatsächlich? Die Sakyas, so sagt eine Lehrrede, sind Vasallen des Königs von Kosala. Sie offerieren ihm demütigen Dienst und salutieren ihn, stehen für ihn auf und ehren ihn und zahlen ihm Abgaben. Mahanama war nur von der Bezeichnung her Chef. Innerhalb der Jurisdiktion von Sakya konnte er Autorität als Magistrat in lokalen Angelegenheiten ausüben. Er war dafür zuständig, den allgemeinen Frieden zu sichern und dafür, die Verwaltung der Stadt und der herumliegenden Dörfer zu beaufsichtigen. Aber er war auch zuständig dafür, Steuern für eine Unmenge von Gütern zu erheben, die jedes Jahr als Tribut an König Pasenadi gesendet wurden, seinen Oberherrn in Savatthi, der Hauptstadt von Kosala. Eine stolze oligarchische Republik, die Sakyas, geformt aus der Vereinigung von Familien und Clans über Generationen, deren Ältere sich in der Versammlungshalle versammelten, um die Angelegenheiten der Gemeinde zu besprechen, war nun nicht viel mehr als eine Provinz innerhalb der mächtigen Monarchie von Kosala. In dieser Provinz ist der Buddha dann aufgewachsen, ne? Also, aber mit einer Versammlung der Ältesten, die die Geschicke der Stadt bestimmten, weswegen er seine Gemeinschaft ja auch der eher demokratisch gehalten hat. Wenn Mahanama seine Furcht beschreibt, am Abend nach Kapilavatthu zurückzukehren, dann könnte es sein, dass er damit mehr ausdrückte, als nur die Sorge darüber, in ein nicht angebundenes Pferd oder einen wütenden Unruhestifter zu rennen. Seine Position war prekär, da er zwischen den Kräften der Natur, Pferde und Elefanten, aber auch Trockenheit und Hungersnöte, einfallenden Armeen oder marodierenden Militärgruppen, aggressiven Wirtschaftspraktiken und Herausforderungen bezüglich seiner Autorität gefangen war. Wie wir gesehen haben, hatte auch sein Vorgänger Bhadiriya gestanden, dass er ständig voller Angst während seiner Amtszeit als Clanchef gewesen war. Bhadiyas und Mahanamas Ängstlichkeit könnte man als Reflexion der insgesamt großen Unsicherheit ihrer Zeit sehen. Sie lebten während einer Periode der indischen Geschichte als dörfliche und landwirtschaftliche Gemeinschaften, die jahrhundertelang stabil gewesen waren, durch zentralisierte, expandierende Monarchien ersetzt wurden, die stehende Armeen hatten. Die allerersten Städte, so wie Savatthi, Rajagaha und Vesali, entstanden im östlichen Gangesgebiet und ermöglichten noch nie gesehene Konzentrationen von Menschen zu leben, zu arbeiten und Handel miteinander zu treiben. Eine Bargeldökonomie wurde eingeführt, Bankiers und Händler sammelten Vermögen an und Luxusgüter wurden über Handelswege wie die Nordstraße auf- und abtransportiert. Der ökonomische Überschuss, der von all diesen Aktivitäten generiert wurde, war imstande, sowohl eine nicht produktive Gruppe heimatloser Wanderer auf der Suche nach Weisheit zu unterstützen, als auch die Gehälter professioneller Soldaten zu bezahlen. Auf einer eher lokalen Ebene musste Mahanama mit den Wünschen seiner ausgedehnten Familie umgehen, die durch die neue Prosperität angestachelt wurden. Mahanamas Pflichten als Chef der Sakyas und seine Verantwortlichkeiten als Kopf des Gotama-Clans erlaubten ihm trotzdem, ein Stromeingetretener zu sein. Mahanama hatte selbst die Möglichkeit einer radikal anderen Art des In-der-Welt-Seins gesehen, einen Weg, der nicht länger von seinen selbstbezogenen Wünschen und Ängsten getrieben wurde, sondern der bewussten Entscheidung entsprang, in Übereinstimmung mit den Werten des Dharmas zu denken, zu sprechen und zu handeln. Die kürzere Lehrrede über das Ausmaß des Leidens erzählt von einem Austausch in Nigrodas Park außerhalb von Kapilavatthu. Mahanama begrüßt den Buddha, setzt sich zur Seite und sagt: Lange habe ich deine Lehre so verstanden, dass sie sagt, Gier korrumpiert den Geist, Hass korrumpiert den Geist, Verwirrung korrumpiert den Geist. Aber manchmal überwältigen gierige, hassvolle und verwirrte Zustände meinen Geist und bleiben da. Und ich frage mich, welcher Zustand arbeitet immer noch in mir, dass diese gierigen, hasserfüllten und verwirrten Gedanken mich immer noch heimsuchen und nicht weggehen? Der Buddha erklärt, dass der Zustand, der die Wurzel von Mahanamas spirituellen Problemen ist, sein sinnliches Wünschen ist. Es ist nicht so, dass Mahanama etwa nicht versteht, dass sinnliche Wünsche wenig Erfüllung bieten und oft zu viel Leid führen. Ganz im Gegenteil, er scheint dies sehr gut zu verstehen. Aber weil er keinen Zugang zu der Art von Glückseligkeit hat, die man in tiefen Zuständen meditativer Versenkung erfahren kann, bleibt er im Bann der sinnlichen Vergnügen. Zusätzlich zu den externen Konflikten, mit denen Mahanama in seiner öffentlichen Rolle als Chef umzugehen hatte, leidet er auch unter Ängstlichkeit bezüglich seiner erhöhten Wahrnehmung der Widersprüche in seinem Geist. Er hat sein Leben den Werten gewidmet, die sein Cousin lehrt, aber trotz seiner besten Bemühungen wird er immer noch von den Kräften heimgesucht, die er eigentlich zu transzendieren wünscht. Er ist ein gequälter Mann, belastet durch seine Pflichten gegenüber anderen und dem Unfrieden mit den nicht unterdrückbaren Kräften seiner sinnlichen Natur. Obwohl er sieht, dass sein Geist von Gedanken der Gier, des Hasses und der Verwirrung heimgesucht wird, ist er auch jemand, der dem Nirvana zugeneigt ist. Da gibt es keinen Widerspruch. Beide Zustände können in einer Person gemeinsam existieren. Gotama ist sich klar bewusst, dass Menschen nicht sauber in Heilige und Sünder unterteilt werden können. Im Bericht über seine Erwachen erklärt er, dass das, was er verstanden hat, schwer zu erfassen ist, weil es gegen den Strom geht. In den Strom des achtfachen Pfades einzutreten, bedeutet, gegen den Strom der eigenen Reaktivität anzutreten, zum Beispiel jetzt noch auszuharren, wenn ich nicht zu Ende lese, seien es die eigenen instinktiven Triebe, soziale Konditionierung oder psychologische Neigung. Sich zu entscheiden, anders zu denken, zu sprechen und zu handeln, als durch diese Gewohnheiten erzeugt, verlangt beträchtliches Commitment und große Entschlossenheit. Für jemanden wie Mahanama, der seine ersten Schritte auf diesem neuen Pfad geht, ist es wenig überraschend, dass er sich von der Macht der Kräfte überwältigt fühlt, in ihm wüten. Während der Mahanama die Gefahren, die in sinnlichen Genüssen ruhen, deutlich macht, warnt Gotama ihn auch vor der Versuchung der Selbstbestrafung. Er gibt ihm das Beispiel einiger Jains, die er einst in Rajagaha beobachtet hat, die ständiges Stehen praktizieren und schmerzhafte, rasende, bohrende Gefühle hatten, in dem falschen Glauben, dass sie auf diese Weise ihre Schwäche überwinden und dadurch die Stärke finden würden, Erlösung zu erreichen. Die Vision des Buddhas bezüglich Befreiung beinhaltet im Gegensatz dazu die Kultivierung eines mittleren Weges. Das Individuum läuft nicht in die Falle der Sackgasse sinnlichen Genusses oder ihres Gegenteils der Selbstbestrafung. Mahanama hat nicht die Absicht, der Welt zu entsagen und ein Bettelmönch zu werden. Er ist verstrickt in Politik, leidet unter Furcht und Ängstlichkeit und kann seine sinnlichen Wünsche nicht kontrollieren. Aber er ist gleichzeitig ein Strom eingetretener, dessen Geist für eine lange Zeit durch Glauben, Lernen, Großzügigkeit und Verständnis gefestigt wurde und zur Nirvana neigt. In einer anderen Passage wird er als Haushälter beschrieben, der Erfüllung im Tathagata gefunden hat, ein Seher des Todlosen geworden ist. Mahanama ist eine eminent weltliche Figur, ein komplexes Fleisch- und Blutindividuum, ganz ähnlich wie wir, ein konfliktbelastetes Wesen. Mahanama, der prominenteste Anhänger von Gotamas Lehre in Kapilavatthu, bittet den Buddha zu erklären, was es bedeutet, ein Anhänger zu sein im Gegensatz zu einem Bettelmönch. Die Antwort, die er erhält, wäre immer noch geeignet, um Anhänger in den meisten heutigen buddhistischen Ländern zu beschreiben. Ein Anhänger, Zitat, ist jemand, der Zuflucht zum Buddha, zum Dharma und zum Sangha genommen hat. Ein Anhänger, der vollkommen in der Tugend ist, ist einer, der sich dem Töten, Stehlen, sexuellem Missbrauch, dem Lügen und psychoaktiven Substanzen, die zur Sorglosigkeit führen, enthält. Ein Anhänger hat Glauben in das Erwachen des Tathagata, verweilt zu Hause mit einem Geist ohne Kleinlichkeit, ist großzügig und freigebig. Und er besitzt Verständnis, das sich auf Entstehen und Vergehen richtet, das edel und durchdringend ist. Dadurch, dass er ein Anhänger des Dharma geworden ist, hat Mahanama bewusst und das erste Mal eine kohärente, ethische, kontemplative und philosophische Einstellung zu seinem Leben angenommen, genau wie wir das können. Weil er vorher nicht der rabbinischen Doktrin verpflichtet war, gab es keine Notwendigkeit, sie zurückzuweisen. Anstelle dessen hat er sich eine Perspektive auf das Leben und die Welt zu eigen gemacht, die die engstirnigen Interessen von Familien und Stamm transzendiert und ihn inspiriert, ein Leben entsprechend einem universellen Set von Werten zu leben. Weil jedermann aus jedwedem Hintergrund ein Anhänger werden kann, schließt die Gemeinschaft, der man beitritt, indem man sich selbst dem Buddha, Dharma und Sangha verpflichtet, potenziell die ganze Menschheit ein. In diesem Sinne öffnet Gotama eher die Tür zu einer neu entstehenden Zivilisation als der Etablierung einer Religion. So. Ja, vielleicht, das muss ich doch noch. Für eine Frau. Ja, gut, aber auch schlechtes Gewissen.
Das ist gut.
Ja, gut, dann machen wir es anders. Warte mal. Oder könnt ihr noch? Gut. Manama. Irgendjemand hat ja gesagt, Mama mag mit seiner Sinnlichkeit und seinen sexuellen Wünschen kämpfen, aber Frauen behandelt er nicht, das wollen wir jetzt nicht weglassen, als ob nur als Objekte seiner Lust. Er scheint sie zu respektieren und eine gleichberechtigte Rolle für sie als praktizierendes Dharma zu befürworten. Als er das erste Mal Gotama lehren hört, ist er so angetan, dass er heimgeht und Loblieder über den Buddha, den Dharma und den Sangha singt. Als seine Frau ihn fragt, über was er redet, antwortet er: Das Aufkommen des Buddha ist fruchtbar für uns. Heute hat der Buddha die Art des Dharmas unterrichtet, die, wenn man sie hört, viele Wesen große Einsichten gewinnen lässt. Sie antwortet: Wenn du sagst, dass das Aufkommen des Buddha fruchtbar für uns ist, dann ist das wahr. Doch während es fruchtbar für dich sein mag, gilt nicht dasselbe für uns. Denn das Entstehen des Buddha in der Welt ist zum Heil der Männer, nicht der Frauen. Mahanama sagt: Liebe Frau, sage das nicht. Sein Mitgefühl dehnt sich auf alle Wesen aus. Ihr Frauen solltet auch hingehen und der Lehre persönlich zuhören. Für eine Frau war es einfacher gesagt als getan, hinzugehen und zuzuhören. Suddhodana, Gotamas Vater, erlaubte es Frauen augenscheinlich nicht, die Lehre seines Sohnes zu besuchen. Da er es schwierig findet, diesen kritischen Punkt direkt mit Suddhodana zu besprechen, geht Mahanama anstelle dessen zu Mahapajati, Suddhodanas Ehefrau und Gotamas Stiefmutter. Als die durchsetzungsstarke Ehefrau des Chefs überzeugt sie ihren Ehemann, ihr und anderen, wie heute, ne, ihren und anderen Sakya-Frauen, einschließlich Mahanamas Ehefrau, zu erlauben, die Lehrerin zu besuchen. Als ein Mitarbeiter von Mahanama stirbt und ihm erhebliche Schulden hinterlässt, erklärt Mahanama sich bereit, dessen Tochter in seinen Haushalt zu nehmen, als Kompensation für das, was ihr Vater an nicht gesammelten und entwendeten Steuern schuldet. Zusätzlich dazu, dass sie Mahanamas Ehefrau in der Küche hilft, wird Chanda, der Tochter, die Aufgabe gegeben, Kränze aus den Gartenblumen zu basteln. Sie ist so geschickt daran, dass Mahanama ihr den Namen Mallika, Kranzmädchen, gibt. Als sie eines Nachmittags ihr Essen im Garten zu sich nimmt, bemerkt sie Gotama, der auf seiner täglichen Almosenrunde vorbeigeht. Chanda ist beeindruckt durch seine Haltung und seine Erscheinung, aber scheut davor zurück, ihm Nahrung anzubieten, da sie eine so niedrige Position als Haushaltsdiener hat. Der Buddha erkennt intuitiv ihre Lage, hält ihr seine Sammelschale hin und sie teilt ihr Mahl mit ihm und betet dabei, dass sie eines Tages aus ihrer Armut und Dienerschaft erlöst wird. Diese Episode markiert, so scheint es, dass sie eine Anhängerin des Dharma wird. Einige Zeit später reitet König Pasenadi von Kosala, der Oberherr der Sakyas, alleine auf einem Pferd nach Kapilavatthu, weil er von seiner Entourage während eines Jagdausfluges separiert wurde. Erschöpft kommt er zu Mahanamas Garten und sieht Mallika, also diese Bedienstete. Er bittet sie um Wasser, um sein Gesicht zu waschen und zu trinken, was sie ihm gibt. Dann bittet er sie, seine Füße mit einem Handtuch zu massieren, was sie so meisterhaft tut, dass er unmittelbar in erholsamen Schlaf fällt. Besorgt, dass der schlafende König von seinen Feinden verletzt werden könnte, schließt sie das Tor, um sicherzustellen, dass niemand ihn sehen kann. Pasenadi ist so beeindruckt von Mallikas sanfter Berührung, Intelligenz und Besonnenheit, dass er Mahanama um die Erlaubnis bittet, sie zur Frau zu nehmen. Mahanama sagt ja. Als Mallikas Sohn Vidu Dapa viele Jahre später erwachsen wird, befindet er sich genauso wie sein Vater auf einem Jagdausflug, der zu ihm zu einem Park nahe Kapilavatthu führt. Als die Sakyas erfahren, dass Elefanten und Pferde des Sohnes von Mallika, der Sklavin, im Park herumgetrampelt sind, sind die Sakyas erzürnt und wollen den Prinz für die Benutzung ihres Landes bestrafen. Was natürlich schlecht ist, wenn der Chef, der Vater, der Herrscher über sie ist. Vidu Dapa entscheidet sich, sich zu verstecken und nicht ihrem Zorn auszusetzen und schickt einen Boten mit der Instruktion, den Sakyas zu erzählen, dass der Prinz bereits die Gegend verlassen hat. Da sie nicht in der Lage sind, Vidu Bara zu bestrafen, indem sie seine Hände abschneiden oder seine Füße oder ihn töten, entscheiden sie sich, im Park von seiner Gegenwart zu reinigen, indem sie frische Erde über seine Fußstapfen ausstreuen, die Mauern neu streichen, die er berührt hat, und besprengen den ganzen Platz mit duftendem Wasser, Milch und Blumen. Als der Bote berichtet, was passiert ist, erklärt der junge Prinz: Lords, wenn mein Vater tot ist und ich König bin, wird meine erste Handlung sein, diese Sakyas zu töten. Versprecht mir, dass ihr mich bei diesem Unternehmen unterstützt. Eine etwas wildere Zeit als heute. Diese, genau wie die parallele Version in Pali, scheint zu weit hergeholt zu sein, um als Geschichtsschreibung betrachtet zu werden. Die ursprünglichen Quellen stimmen darin überein, dass zum Ende von Gotamas Leben Kapilavastu, also seine Heimatstadt, durch die kosalanische Armee unter König Vidu Dapa zerstört wurde. Was klar zu sein scheint, ist, dass die Sakyas bestraft wurden. Als die Truppen sich auf die Invasion vorbereiten, geht der Buddha zur Grenze, nicht weit von Kapilavatthu, und setzt sich unter einen Baum, der wenig Schatten offeriert. Vidu Dapa reitet zu ihm und fragt, warum er nicht im Schatten eines besseren Baumes in der Nähe sitzt. Der Buddha antwortet: Sorge dich nicht, großer König. Der Schatten meiner Landsleute hält mich kühl. Bewegt durch Gotamas Mitgefühl für seine Landsleute, zieht sich Vidu Dapa zurück, aber schließlich wird er am Meer empfohlen, anzuwarten. Also der Buddha konnte sie abhalten, aber eben nur kurz. Als buddhistische Anhänger, die gelobt haben, nicht zu töten, bringen die Sakyas nur wenig Widerstand auf und ziehen sich in die Sicherheit der ummauerten Stadt Kapilavatthu zurück, wo sie warten, wenn sie von der Spitze der Befestigung herunterschauen und ihre Trompeten erklingen lassen. Auf Anraten seines Ministers schickt Vidu Dapa eine Nachricht an die Sakyas. Obwohl ich keine Vorliebe für euch habe, habe ich auch keinen Hass. Es ist alles vorbei, deshalb öffnet die Stadttor. Im Vertrauen darauf lassen die Sakyas den König und seine Armee in die Stadt kommen, aber sobald die Truppen in der Stadt sind, ruft Vidu Dapa: Ich werde den Münder der Sakya für immer schließen, ich werde sie alle auslöschen. Dann beginnt das Schlachten, das entsprechend den Pali-Quellen noch nicht einmal Kinder an der Brust verschont. Jetzt nähern wir uns dem Ende. Der kommt jetzt. Als er den Tumult hört, rennt Mahanama nach draußen und konfrontiert Vidu Dapa: Lord, Du bist hier zu uns mit einem Versprechen gekommen. Ich flehe dich an, gebe ein anderes Versprechen. Verschone die Leute. Wie du dabei antwortet, ich werde die Menschen nicht verschonen, aber du und deine Familie können die Stadt verlassen. An diesem Punkt sagt Mahanama, lass wenigstens so viele Leute entkommen, wie ich im Wasser untergetaucht bleiben kann. Wie du dabei stimmt zu und voller Angst um seine Bürger entknotet Mahanama sein langes Haar, macht einen Knoten am Ende der Haare, führt seine großen Zähne in diesen Knoten und lässt sich dann selber in das Wasser fallen. Dieser Mann, der einstmals den Buddha bekannte, wie sehr er seinen eigenen Tod fürchtet, begeht Selbstmord. Aus Mitgefühl opfert Mahanama sich selber, damit seine Bürger von der Rache der Soldaten verschont werden. Sein sich vorwärts lehnen und in den Teich fallen sind der physische Ausdruck seiner Neigung zu Nirvana. Er gibt sich selber der Strahlung der Sonne hin, die sich vielleicht in der glänzenden Oberfläche des Wassers widerspiegelt. Naja, ist das ein schönes Ende, aber berührend. Mahanama hat seine Angst überwunden. So, in diesem Sinne, das war jetzt doch etwas länger, als ich gedacht habe, aber man sieht, der Pali-Kanon hat auch eine Menge zu bieten. Das sind ja alles Zusammenfassungen von Geschichten aus dem Pali-Kanon, die dann in Originalversionen etwas schwerer zu lesen sind, die aber dann eben eine ganze Geschichte der Welt, der damaligen Welt zur Zeit des Buddha aufspannen. Und insofern kann es sich vielleicht lohnen, wenn man da mal genauer reinguckt. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere mitgenommen und wir sehen uns dann. Ich gebe nochmal die Termine, schreibe ich nochmal in eine E-Mail und schicke euch dann, wenn ich soweit bin, die Links zu den Downloads. Und wer jetzt noch mitgeht zum Essen, der möge, achso, wir müssen allerdings noch alles in den Nebenraum schaffen, weil hier Montag Pilates ist. Und wenn irgendwas zu spülen ist, sollten wir das auch noch eben tun. Der ist aus dem Buch After Buddhism, nach dem Buddhismus von Stephen Batchelor. Dieses Buch über seine säkulare Version des Buddhismus. Das hat schon wieder geholt. Der macht sich noch neue Gedanken und